wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?
Am Sonntag ist Bundestagswahl. Übermorgen Abend, da zeigt sich, wer Deutschland in Zukunft regieren könnte. Welche Parteien es noch knapp in den Bundestag schaffen und welche nicht. Um 18 Uhr schauen dann viele ganz gespannt auf die erste Prognose. Die hat dann Jörg Schönborn vom WDR. Er und sein Team haben in den vergangenen Wochen und Monaten schon durch Umfragen versucht, möglichst genau rauszufinden, was den Wählerinnen und Wählern in Deutschland wichtig ist und wie sie abstimmen könnten. Wie zuverlässig sind diese Wahlumfragen? Das klären wir mit Jörg Schönborn heute bei 11KM. Und wir schauen hinter die Kulissen vom ARD-Wahlstudio in dem Moment, auf den ganz Deutschland wartet. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 21. Februar. Hallo Jörg.
Hallo Viktoria.
Jörg, du wirst auch dieses Jahr wieder am Sonntagabend um 18 Uhr, wenn die Wahllokale schließen, die ersten Prognosen präsentieren. Sehr viele Menschen in Deutschland warten und schauen dann nur auf dich. Nimm uns mal mit hinter die Kulissen. Was passiert da in den letzten Minuten vor 18 Uhr?
Ja, der 18-Uhr-Moment ist einer der großen Ruhe erstmal. Ne? Vorher ist große Aufregung und viele sind gespannt. Auch intern reden wir noch ganz viel, stimmen uns ab und dann kann man ja auch nichts mehr ändern. Ja, eigentlich arbeiten wir den ganzen Tag über und die Zahlen laufen kontinuierlich aus der Befragung ein. Veröffentlichen dürfen wir sie erst um 18 Uhr nach Wahlgesetz.
Ihr befragt die Wählerinnen und Wähler in den Wahllokalen aber schon den ganzen Tag über, ne?
Theoretisch haben wir ab 9 Uhr erste Zahlen, aber die sind natürlich noch nicht sehr aussagekräftig. Und so zum Nachmittag hin fangen wir dann an, auch zu diskutieren, welche Wirkung hat das jetzt, was bedeutet das für den Wahlabend. Und ab 17 Uhr informieren wir dann die Teams in unseren Redaktionen, nicht mit präzisen Zahlen, aber mit den wichtigen politischen Ergebnissen, damit die Sendungen vorbereitet werden können. Und an manchen Tagen ist das ganz harmonisch und die Zahlen sind klar und laufen sozusagen auf einer Linie. Und an manchen Tagen ist es auch sehr, ja, sag mal, sehr unstet, was da an Daten reinkommt. Und dann reden wir in der Tat bis kurz vor 17.45 Uhr, 17.50 Uhr noch darüber, wie die Zahlen genau sind.
Was geht dir denn so durch den Kopf, so kurz vorher, vor dem großen Moment quasi?
Ja, ich frage mich vor allem, ob wir alles berücksichtigt haben. Ich bin ja Journalist, bin selbst kein Statistiker. Meine Rolle ist, wie ein Redakteur kritische Fragen zu stellen, zu überlegen, ist alles plausibel, haben wir alles gut abgewogen. Und die schwierigen Fragen sind ja nicht, ob es eine 20,5 oder 21 irgendwo ist, sondern ob die Zahlen Mehrheiten verändern können, ob die 5%-Hürde richtig berücksichtigt ist. Das sind so die spannenden Fragen.
Und bist du dann eigentlich auch ein bisschen aufgeregt, zum Beispiel, ob was schief läuft? Es kann ja was schief laufen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Karten im Hintergrund, die sich immer mal wieder geöffnet haben, obwohl sie gar nicht sollten. Was war da los?
Ja, also die 18-Uhr-Geschichte ist eine, die mache ich jetzt so oft. Das ist schon Routine, aber das, was du im Sinn hast, ist der berühmte Texas-Ärmel.
Ganz lustig. Warum steht da Texas?
Das hatten wir mal vor, ja, 5 Jahren bei der US-Wahl.
Wäre wirklich Texas jetzt drin oder ist das ein Fehler auf der Karte? Bei mir blinkt Arizona. Da ist es, genau. Nee, das ist immer mein Ellbogen. Ich glaube, der Bildschirm ist so empfindlich, dass mein Jackett immer Texas öffnet.
Da öffnete sich auf der Karte immer Texas, obwohl das überhaupt noch nicht ausgezählt war und gar nicht dran war. Und ja, das hat eine riesen Aufmerksamkeit gefunden.
In Montana gab's, ja, mein Ärmel will wieder Texas, aber ich will Montana.
Ich kann da ein Geheimnis verraten. Ich habe ja diesen großen Bildschirm und das nennen wir zwar Touchscreen, aber das ist halt nicht so wie auf dem Tablet, dass man wirklich drückt und dann bewegt sich was, sondern diese großen Bildschirme haben einen Lichtschrankenrahmen. Und da kann es oder konnte es früher passieren, wenn einer am Studiolicht nochmal einen Scheinwerfer verstellt hat, dann war da plötzlich so ein Fehllicht drin. Und das war bei Texas der Fall. Da war einfach eine Lampe aus dem Studio, die löste etwas aus. Und das war gar nicht gewollt.
Ach so, das ist überhaupt kein Touchscreen im Hintergrund. Also du drückst da gar nicht drauf, sondern quasi der Schatten oder das Licht löst es aus?
Ja, ich drücke schon. Also ich mache das genauso wie bei meinem iPad.
Ja.
Das Prinzip ist für mich als Nutzer eigentlich dasselbe.
Ah, ja, ja.
Aber die Technik ist eine andere. Die Technik ist eben ein Lichtschrankenrahmen, der genau registrieren kann, an welcher Stelle mein Finger gerade sich dem Bildschirm nähert.
Ja, okay. Ach, deswegen ist da immer Texas aufgegangen. Und im Nachhinein, wie war das? Das hat ja so ein bisschen Meme-Potenzial gehabt, ist so ein bisschen auch durch Social Media gegangen. Hat dich das geärgert oder konntest du drüber lachen?
Ach, in der Situation fand ich es ein bisschen lästig und dann hat sich irgendwann meine 14-jährige Nichte gemeldet und mir TikTok-Videos geschickt und die hatte sich bis dahin noch nie auf irgendetwas gemeldet, was ich im Fernsehen gemacht habe. Da wusste ich, okay, das ist jetzt groß.
Okay. Ja, und dabei machst du den Job ja schon echt lange, ne? Seit gut 25 Jahren. Mehr als 100 Wahlen hast du schon für die ARD als Wahlmoderator begleitet. Gibt's da eine, die dir für immer in Erinnerung bleiben wird?
Ach, mehrere. Also eine, weil du gerade mal gefragt hast, wie es vor 18 Uhr abgeht. Wir hatten vor vielen Jahren mal in Thüringen die Situation, dass wir einen Stromausfall um 5 vor 6 hatten.
Oh.
Und dann war zwar der Strom schnell wieder da, aber wir haben ja Computersysteme. Und ich glaube, jeder kennt das ja von seinem PC. Ne? Das hochzufahren ist nicht trivial.
Dauert kurz.
Ja, und da habe ich dann wirklich geguckt. Habe ich mir irgendwo die Zahlen aufgeschrieben? Habe ich sie im Kopf? Was mache ich, wenn das nicht wieder funktioniert? Und so wenige Sekunden vorher war der Strom nicht nur technisch, sondern auch auf dem Bildschirm wieder da. Eine andere ganz interessante Geschichte, weiß nicht, die Älteren unter uns erinnern sich noch an Edmund Stoiber. Der war mal Kanzlerkandidat 2002 und da waren damals Union und SPD ganz eng und beieinander und da gab es so, da wechselte das so im Laufe des Abends mit den Mehrheiten und da waren wir mal ganz knapp mit der Union vor der SPD und da hat er den berühmten Satz gesagt.
Und ich werde noch kein Glas Champagner öffnen, aber es wird bald sein. Dankeschön.
Kam später nicht dazu und wäre wahrscheinlich auch nicht gelungen.
2 Stunden nach Schließung der Wahllokale ist noch völlig offen, wer künftig im Deutschen Bundestag die Regierungsmehrheit stellen kann. Eines zeichnet sich nur in den letzten Minuten ab. Mit der Auszählung der Briefwahlbezirke gewinnt vor allen Dingen die SPD wieder an Stärke. Das ist unsere jüngste Hochrechnung.
Stattdessen hatte die SPD am Ende mehr Überhangmandate als die Union, hat die Wahl gewonnen und Gerhard Schröder ist Bundeskanzler geblieben. Zu deinem Job, da gehören ja Prognosen, Hochrechnungen und Umfragen. Das sind alles unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Begriffe. Wer die Folge bis zum Schluss hört, der kann am Ende den Unterschied sagen und die Begriffe richtig verwenden. Fangen wir mal an mit den Umfragen. Mit denen haben wir es jetzt bisher zu tun, also vor dem Wahlabend. Ihr fragt ja im ARD Deutschland-Trend auch einmal im Monat die Stimmung im Land ab mit der berühmten Sonntagsfrage. Also wenn jetzt am Sonntag Wahl wäre, wie würden Sie wählen? Jetzt erlebt man ja immer wieder, dass man sich eben nur bedingt auf solche Umfragen verlassen kann.
Ja, sollte man überhaupt nicht, denn verlassen hieße ja, man hätte die Erwartung, Umfrage und späteres Ergebnis wären dasselbe. Aber der Unterschied ist, einmal bei der Umfrage fragen wir nach der Wahlabsicht und die kann sich ja ändern.
Ja.
Also bei vielen Menschen ändert die sich gerade. Menschen wissen, wenn wir sie fragen, auch noch nicht sicher, ob sie wirklich zur Wahl gehen. Also das ist eine große Unsicherheit. Und außerdem haben diese Umfragen so mit 1300 Beteiligten auch so ein Fehlerpotenzial von plus minus 1,5-2 Punkten.
Mhm.
Das heißt, die Sonntagsfrage ist eigentlich das Ungenaueste. Viel spannender ist eigentlich, da fragen wir ja auch, wie populär Politiker sind, welche Themen wichtig sind. Und wenn jetzt, sag mal, 30% sagen, das ist das wichtigste Thema, dann gilt die Botschaft, egal ob es 28 oder 32 sind. Bei der Größe der Zahl ist es ja nicht so wichtig, ob es genau jetzt ein halber Punkt oder ein Punkt mehr ist.
Ja, und wenn das quasi dann doch so eine gewisse Unsicherheit birgt, warum schauen wir dann immer wieder auf diese Zahlen? Passiert ja auch gerade total viel, ne? Auch viele Journalisten besprechen das jetzt immer wieder, wie es kurz vor der Wahl aussieht. Warum sind uns Umfragen so wichtig?
Weil wir Orientierung suchen. Also dieses Jahr habe ich den Eindruck, dass Menschen nicht nur unentschlossen, sondern vielfach ratlos sind. Sie interessieren sich total dafür, wissen, wie wichtig die Wahl ist, aber die Probleme sind riesig und da möchte man wirklich ganz gründlich überlegen, was man tut. Und dann spielt bei Umfragen eben auch eine Rolle, man zählt zusammen. Wer mit wem kann eine Regierung machen? Hilft das jetzt, wenn die Partei unter 5, über 5 ist? Möchte ich lieber dem Koalitionspartner noch was mitgeben, damit er stärker ist? Und für all das gucken wir viel mehr auf Umfragen als früher.
Man hört das viel momentan. Er hat vielleicht auch so den Eindruck aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, viele Menschen sind sich sehr unsicher und sagen auch, dass sie sich noch unsicherer sind als bei Wahlen davor. Spiegelt sich das irgendwie in euren Umfragen?
Wir sehen es interessanterweise vor allem daran, dass sich die Sonntagszahlen ja über Wochen kaum bewegt haben. Das ist schon ungewöhnlich. Es ist politisch ja viel passiert. Es passiert jeden Tag viel. Und da würde man ja immer erwarten, okay, jetzt haben die Leute aber eine Entscheidung getroffen und jetzt merkt man da so einen Push in den Zahlen und genau das passiert nicht. Das ist, glaube ich, das wichtigste Merkmal. Und ansonsten merken wir es daran, dass niemandem, weder als Personen noch als Parteien, wirklich zugetraut wird, diese riesigen Probleme zu lösen. Also wir haben zum Beispiel ein Phänomen bei vielen Wahlen, gerade in den Ländern, seit vielen Jahren gehabt. Da gewinnt am Ende die Ministerpräsidentenpartei in den letzten 10, 14 Tagen Punkt um Punkt. Also Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, gibt es viele Beispiele aus den letzten Jahren. Und das konnten wir eigentlich immer so deuten, dass am Ende nicht sachpolitische Fragen eine Rolle spielen, sondern die Menschen sich orientieren, wem traue ich die Führung am ehesten zu? Und das waren immer Personen, Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten mit guten Personenwerten, mit Zutrauenswerten von 60-70%. Und das hat sich dann am Ende sozusagen umgemünzt in Stimmen und auch in Prozente. Das ist ein relativ typischer Effekt, den wir häufig hatten. Aber, wie gesagt, Voraussetzung dafür, es gibt diese vertrauenswürdige, populäre Person. Und jetzt haben wir bei der Bundestagswahl die wirklich noch nie dagewesene Situation, dass es keine Person gibt, die bei diesen Vertrauenswerten rausschießt und deutlich über 30% kommt. Das ist wirklich alles so im, ich sag mal, Untergeschoss der Demoskopie. Ja. Früher, wenn Frau Merkel antrat, auch Herr Gabriel, die hatten dann mal 60, 65, 70% vor einer Wahl. Und jetzt sind wir bei Werten von 30. Also das heißt, ich als Wählerin, ich als Wähler suche noch die Person, der ich am Ende Führung zutraue.
Im Deutschlandtrend. Heute veröffentlichen wir ja die letzte bundesweite Umfrage vor der Bundestagswahl in der ARD. Elneny in Köln, wie sehen denn die aktuellen Zahlen der Sonntagsfrage aus?
Wenn jetzt schon am Sonntag gewählt würde, käme die SPD auf 14%. Die Union wäre bei 32%. Die Grünen mit 14%. Die FDP stürzt ab, würde abstürzen auf 4%. Die AfD käme auf 21%. Die Linkspartei aktuell bei 6%. Das BSW ist aktuell bei uns mit 4,5% bemessen.
Das sind die aktuellsten Zahlen von euch vom 13. Februar. Warum gibt es jetzt kurz vor der Wahl keinen aktuellen Deutschlandtrend?
Wir machen das immer 10 Tage vor der Wahl, weil wir in der letzten Woche zwar Schwankungen messen, also da tut sich häufig noch was, aber die Erfahrung zeigt, das geht nicht unbedingt in die Richtung des Ergebnisses, sondern diese Entscheidungsphase führt zu sehr unterschiedlichen Tageswerten. Und wir glauben nicht, dass in der letzten Woche wirklich noch ein Erkenntnisgewinn fürs Publikum, für die Öffentlichkeit da ist. Und deshalb sagen wir, das ist jetzt die Zeit, da sollen die Leute in Ruhe entscheiden. Also wir mindestens von der ARD wollen uns da nicht zu Wort melden mit neuen Zahlen, an deren Gewicht wir nicht wirklich glauben können. Die Grundhaltung ist, wir haben Respekt, dass es am Ende eine Entscheidungsphase gibt, von der wir wissen, dass der ganz große Teil der Unentschlossenen in der letzten Woche eben seine Richtung findet. Und wenn wir glauben würden, dass wir relevante neue Erkenntnisse zur Sonntagsfrage liefern könnten, dann würden wir das tun. Aber die Erfahrung zeigt, nee, es ist nichts Relevantes und Verlässliches.
Ihr führt diese Umfragen nicht selber durch, sondern ihr beauftragt das Wahlforschungsinstitut Infratest DIMAP. Das ist ein Unternehmen aus Berlin und das macht für die ARD die Wahlforschung seit 1996. Und für den Deutschlandtrend, da werden ja eben jedes Mal so ungefähr 1300 Menschen befragt. Das ist dann eine repräsentative Umfrage. Was heißt das genau? Also inwiefern ist die repräsentativ für Deutschland?
Ja, repräsentativ heißt, sie soll gut abbilden, jung und alt, Stadt und Land, Mann und Frau, links und rechts, oben, unten und so weiter. Und eigentlich heißt in der Statistik repräsentativ vor allem zufällig. Das heißt, theoretisch müsste jede Person, die wählen kann, von einer solchen Umfrage erreicht werden können. Und die Auswahl muss möglichst zufällig sein. Das ist eigentlich die Voraussetzung. Und früher ging das über Telefon, da hatten 99% Festnetz und gingen auch gelegentlich ran. Das haben wir ja nicht mehr. Und deshalb ist das dann über die Jahre erweitert worden. Erst kamen Handynummern dazu. Die sind nicht so toll für Forscher, weil man nicht weiß, wo die zu Hause sind. Also bei Telefonvorwahlen weiß man ja, ne? München, Hamburg, Köln, Düsseldorf und so. Und weil es dann mittlerweile immer noch Menschen gibt, die nicht mal mehr mit dem Handy telefonieren, sind nicht viele, gibt es jetzt auch noch so ein bisschen Online-Panel. Das hat aber den Nachteil, Telefon heißt, ich rufe dich an. Ja, also du kannst nicht entscheiden, ob du teilnimmst, sondern du wirst zufällig ausgewählt. Online-Panel heißt, du sagst selbst, ob du klickst. Und das ist deshalb nicht so toll und deshalb sind das auch nur ganz wenige und auch so als Beimischung.
Also das heißt, es würde das Ergebnis insofern verzerren, dass es vielleicht Leute sind, die sich besonders für Politik interessieren oder eine besonders starke politische Meinung haben im Vergleich zum Durchschnitt.
Oder besonders gerne klicken, wenn sie eine Push-Mail bekommen oder es super finden, an Umfragen teilzunehmen. Kennst du ja auch, ne? Also ob ich Bock habe, an meinem Tablet oder Computer zu reagieren, wenn mir jemand was geschickt hat. Manche Menschen machen es ständig, manche nie.
Da wird dann einfach so lange gesucht quasi, bis 1300 Menschen teilgenommen haben in etwa, die so eine Hochrechnung erlauben.
Also ich sag mal, bei dem Anrufen von Festnetz und Handy ist es in der Tat so, wenn irgendwann zu viele Frauen drin sind, dann geht man gezielt auf die Gruppe, die man noch nicht hat. Damit man, es muss nicht genau, weiß nicht, 51, 49 sein, aber damit es ungefähr hinkommt. Und gerade wenn es um Politik geht, gibt es immer Parteien, wo Menschen besonders bekenntnisfreudig sind. Also wer grün wählt, nimmt besonders gerne an Umfragen teil. Bei anderen Parteien ist es ein bisschen anders. Ältere Unionswähler auf dem Land, also die machen das nicht so gerne. Das heißt also, am Ende wird gewichtet und da ist dann nicht jede Stimme 1,0, sondern kann 0,99 irgendwas sein oder auch ein bisschen mehr als eins, damit das hinkommt, wenn man weiß, okay, wir haben zu viele Junge in der Stadt und zu wenige Alte auf dem Land.
Was passiert, wenn dann Leute nicht mit Infratest die MAP sprechen möchten, die Umfrage nicht machen wollen?
Gibt's absolut. Menschen sind genervt, Menschen wollen keine Umfragen. Insgesamt ist es so, dass im Markt der Forschung das ein Problem wird, dass Menschen weniger gerne teilnehmen als früher. Wir profitieren zum Glück davon, dass die ARD irgendwie doch interessant ist für die Menschen, die angerufen werden, weil viele Menschen offenbar doch ein ganz gutes Bild von uns haben und oder spüren, es geht um was Wichtiges, ist die Teilnahmequote höher als sonst bei Meinungsforschung üblich.
Ah, okay. Dabei haben ja auch total viele Leute eine echt kritische Haltung zur ARD. Aber die bleiben trotzdem auch dran.
Die haben vielleicht auch gerade deshalb den Wunsch, uns das zu sagen. Also wir wissen ja so, sag mal grob gesagt, 2/3 sehen uns sehr positiv, 1/3 eher kritisch. Aber wir erleben das ja auch in den Redaktionen, dass die, die kritisch sind, trotzdem mit uns reden oder schreiben wollen und ganz großes Bedürfnis haben, uns ihre Meinung auch zu sagen.
Der Deutschland-Trend, der erreicht viele Leute und die bilden sich daraus ja auch wiederum eine Meinung. Wie groß siehst du euren Einfluss auf die Stimmung in Deutschland mit euren Umfragen?
Also es ist ja nicht objektiv überprüfbar. Es gibt ja keine Methode, mit der man überprüfen kann, was lösen Umfragen jetzt aus.
Es gibt keine Kontrollgruppe, die es nicht bekommen hat.
Genau, ne? Müsste sozusagen eine Hälfte stumm geschaltet werden und Medienverbot kriegen oder so. Aber es gab in der Zeit, in der ich das jetzt mache, mal Konstellationen, die waren sehr speziell. Wir hatten mal die Situation, dass vor vielen Jahren in Niedersachsen die FDP herauszufallen schien aus dem Landtag. Und dann waren alle Umfragen 2-3 Punkte und so. Und dann gab es aber ganz viele Menschen, die plötzlich doch die FDP im Landtag haben wollten. Und sie war dann deutlich drin nach der Wahl. Das ist so ein Beispiel, wo wir alle gesagt haben, okay, das war die Wirkung nicht von einer Umfrage, aber da haben Menschen sehr wahrscheinlich auf Umfragen reagiert.
Ja, und neben dieser berühmten Sonntagsfrage, da fragt er ja auch andere aktuelle Themen ab, die Menschen in Deutschland beschäftigen. Diese Fragen, die ihr da stellt, wer denkt sich die aus? Nach welchen Kriterien sucht ihr die aus?
Wir sind ein Team. Das sind außer mir noch eine Kollegin und ein Kollege, Journalisten. Und bei Infratest DMAP sind es Politikwissenschaftler, Statistiker. Und wenn wir jetzt so auf eine Wahl zulaufen, dann ist das Kriterium, ich versuche mir vorzustellen, warum Menschen diese Entscheidung treffen. Wir hatten zum Beispiel jahrelang das Thema Gerechtigkeit als beherrschendes Thema. Es ist über 20 Jahre her, dass wir angefangen haben, immer auch zu fragen, sind die Verhältnisse alles in allem eher gerecht oder eher ungerecht? Und dann haben wir gemerkt in den letzten Jahren, das ist irgendwie nicht mehr das Bestimmende, sondern wir haben im Moment so eine bedrückende Grundstimmung. Und da haben wir auch eine Frage seit vielen Jahren, die heißt, sehen Sie die Situation eher mit Zuversicht oder eher mit Beunruhigung? Das ist so eine Klassikerfrage. Und da haben wir jetzt zum ersten Mal nachgefragt, welche Partei sorgt denn für Zuversicht? Welche Politikerin, welcher Politiker sorgt für Zuversicht? Und das sind interessante Erkenntnisse, die wir dann am Wahlabend auch nutzen. Oder wir diskutieren darüber, welches Problem gerade in welcher Weise besonders bedrückt. Also Migration ist eine Überschrift, aber was daran bedrückt Menschen? Und so entwickeln wir dann Formulierungen und diskutieren die. Und viele Formulierungen testen wir auch. Also wir gehen ja vor der Wahl besonders intensiv auf die Leute zu, aber wir nutzen die Zeit vorher schon auch, um zu testen, ist die Formulierung verständlich. Und manches fällt auch durch. Da merken wir, okay, da können viele nicht gut antworten oder den vermuteten Effekt gibt es gar nicht.
Eine Schwierigkeit an Umfragen ist ja das Phänomen soziale Erwünschtheit. Also, dass Menschen sogar bei anonymen Umfragen manchmal anders antworten, als sie eigentlich denken. Bei der Sonntagsfrage könnten Befragte also anders antworten, als sie dann tatsächlich ihr Kreuz setzen. Wie geht ihr damit um?
Ja, die Sonntagsfrage ist ja eine Umfrage, die sich von fast allen anderen in der Welt unterscheidet. Sie ist nämlich durch tatsächliches Tun überprüfbar. Also vorher gibt es die Umfragen und dann findet das, was man behauptet, ja tatsächlich statt. Das kann man ja objektiv miteinander vergleichen. Das, was wir um 18 Uhr bei der Prognose für das Wahlergebnis halten und was später rauskommt. Und das liegt ja nicht weit auseinander. Und trotzdem wird jeder Unterschied nachher genau analysiert. Woran liegt das? Und wer hat da vielleicht, wie du sagst, nicht oft genug teilgenommen oder nicht gesagt, was er oder sie wirklich getan hat? Das sind die Momente, wo wir dann sehr gründlich auf Methodik gucken und einfach checken, was können, was müssen wir anders machen. Also ein Beispiel, wir haben irgendwann gemerkt, diese Fragebogen im Wahllokal, die sind zu lang, als dass alle Leute die Geduld haben, die komplett auszufüllen. Und halb ausgefüllte Fragebögen können wir nicht verwenden. Und so sind wir dann irgendwann vor vielen Jahren dazu übergegangen, es gibt kürzere Fragebögen, sehr viele, damit haben wir eine große Zahl von Beteiligten. Und längere Fragebögen, da ist all das drauf, was wir auch brauchen. Aber die sind dann eben für die Prognose selbst nicht so wichtig, sondern für die Frage von Alter, Geschlecht, Wahlmotiv. Also solche Veränderungen sind dann immer das Resultat, wenn wir merken, okay, wir müssen eichen und das Instrument ist doch unscharf geworden.
Und damit sind wir dann schon mitten in den Zahlen, die ihr am Wahlabend veröffentlicht. Das ist keine Umfrage, sondern die Prognose. Die erste gibt ihr ja eben um Punkt 18 Uhr bekannt. So, und das ist jetzt ganz wichtig. Was ist der Unterschied zwischen einer Prognose und einer Umfrage?
Die Prognose um 18 Uhr ist der einzige Moment, wo unser Wahlforscherteam sagt, wir geben jetzt eine Voraussage ab auf das, was später rauskommen wird als Ergebnis. Am Wahltag selbst finden in den Wahllokalen in 560 in diesem Jahr richtige Befragungen mit Wahlzettel statt. Die Leute haben gewählt und dann bitten Mitarbeiter von Infratest DMAP, sie nochmal einen Bogen auszufüllen. Da entstehen 80.000, 90.000 Interviews und die werden ausgewertet für diese 18-Uhr-Prognose. Und da traut sich das Institut in der Tat zuzusagen, wir glauben, so geht die Wahl heute aus. Deshalb an der Stelle das Wort Prognose, Blick nach vorne und nicht Umfrage. Umfragen sind immer der Blick zurück. Was ist gestern, heute, gerade heute die Meinung der Bevölkerung? Wie können wir das abbilden?
Und diese Prognose, die Menschen, werden die auch nach diesen repräsentativen Kriterien ausgewählt, damit man das dann hochrechnen kann?
Genau, und zwar mehrfach. Also das eine ist 560 von vielen tausend Wahllokalen. Also die werden schon so ausgewählt, dass sie ein möglichst gutes Abbild aller Wahllokale in Deutschland sind. Also alle Kriterien, die man sich denken kann und die man bei 560 irgendwie unterbringen kann.
Also die Standorte vor allen Dingen, ne?
Ja, aber Standorte heißt nicht nur Nord, Süd, Ost, West, sondern heißt auch, es gibt Parteihochburgen, es gibt Diaspora für andere Parteien, es gibt Stadt, Land, es gibt arme und reiche Gegenden. Ne? Also da kann man ganz viele Kriterien finden. Und also im Idealfall sind die 560 Wahllokale für sich genommen. Wenn man dann nur die Ergebnisse der letzten Wahl nehmen würde, dann sind die genau das Abbild des Ergebnisses insgesamt. Das ist so das Ziel, kriegt man nicht immer genau hin, aber das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass dann nicht alle gefragt werden und gebeten werden, nochmal den Zettel nach der eigentlichen Wahl auszufüllen. Das wäre nicht zu bewältigen, das wären zu viele. Sondern dass es auch da ein Muster gibt, also eine genaue Vorgabe, der wievielte das sein soll und noch ein paar andere Kriterien, also damit auch das möglichst zufällig ist.
Das ist die Prognose, die Befragung direkt nach dem Wählen. Was ist eine Hochrechnung in Abgrenzung dazu?
Ja, genau. Das mischt sich auch ein bisschen, weil in den ersten Hochrechnungen noch viel von der Prognose drin ist und später weniger. Hochrechnungen beruhen immer auf tatsächlichen Ergebnissen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wahlforschungsinstituts, die bleiben um 18 Uhr da. Auszählung ist öffentlich in Wahllokalen, darf jeder dabei sein, tun die auch. Und sobald es da Ergebnisse gibt, und in kleinen Wahllokalen kann das sehr schnell gehen, geben die das in das große zentrale Rechensystem ein. Und am Anfang sind es nur Wahllokale, Stimmbezirke, dann aber kommen die Wahlleiter und die veröffentlichen auch Teilergebnisse aus Gemeinden, aus Wahlkreisen. Also da gibt es ja schon in der Stunde zwischen 18 und 19 Uhr erstaunlich viel, was dann da eintrudelt. Und all das wird von diesem System aufgesaugt. Alles, was es an echten Ergebnissen gibt, mögen die Teile auch noch so klein sein. Und daraus entsteht die Hochrechnung, weil jedes dieser Einzelergebnisse ins Verhältnis gesetzt wird zum Ganzen.
Und wann bekommt ihr dann die ersten Hochrechnungen?
Das fängt manchmal schon 10, 15 Minuten nach Schließung an bei sehr kleinen Stimmbezirken. Aber wir warten natürlich immer, bis das auch wirklich ein bisschen Futter hat. Ne? Also aus einem Ergebnis irgendwo in Buxtehude vor Ort würden wir noch nicht eine Hochrechnung machen.
Wie verlässlich ist denn eigentlich die Prognose um 18 Uhr?
Ja, die ist schon, muss man sagen, ein statistisches Wunderwerk. Ich habe mal für die Bundestagswahlen nachgeguckt, sowohl ARD und ZDF, so die letzten 30 Jahre. Und im Durchschnitt war die Abweichung für eine Partei immer weniger als 0,5 Punkte. Nützt dir jetzt nichts, wenn es um 4,8 oder 5,2 geht. Ne? Also sowas kann Wahlen entscheiden, also 0,5
ja, klar,
reichen
stimmt.
Nicht. Ja. Aber das ist schon sehr präzise. Das ist auch im internationalen Vergleich wirklich super, statistisch echt gut. Was ganz interessant ist, ist, dass die ersten Hochrechnungen dann schlechter werden. Also obwohl da tatsächliche Ergebnisse drin sind, neigen die zur Verzerrung. Und auch das kann man sich leicht vorstellen. Also kleine Wahllokale haben wahrscheinlich andere Ergebnisse als große Wahllokale, aber kleine Wahllokale sind schneller ausgezählt.
Ah.
Also ne, da fängt es dann wieder an, dass wir sehr vorsichtig sind, 1815, 1830. Zum Beispiel Schleswig-Holstein ist relativ ländlich. Da gibt es dann so ab 1840 eine richtige Welle von Ergebnissen, die zu Verzerrungen führen können. Also das ist dann auch die Kunst der Hochrechnung, dass man da nicht drauf reinfällt.
Ab wann sind denn die Hochrechnungen so präzise, dass ich ins Bett gehen kann, quasi am Sonntag?
Die Hochrechnungen sind dann wieder super präzise, wenn es auf die Zeit 20 Uhr zuläuft, weil dann das, was wir Stichprobe nennen, weitgehend ausgeschöpft ist. Also das ist eine ganz gute Zeit. Und ob es dann am Ende auf 0,23 Prozentpunkte ankommt, das wissen wir ja nicht. Ne? Das hängt ja davon ab, wie sich Mehrheiten bilden. Ich habe es schon erlebt, dass ich wirklich um 2, 3 Uhr auf den Bundeswahlleiter gewartet habe, weil es auf weniger als 0,1 ankam, sondern damals auf Überhangmandate. Ne? Also sowas gibt es auch, kann uns auch passieren. Überhangmandate kann nicht mehr passieren, aber dass es ganz knapp wird, kann passieren.
Und wenn du jetzt sagst, du wartest auf den Bundeswahlleiter, heißt das, du wartest dann auf einen persönlichen Anruf oder wie läuft das dann ab?
Ja, der kommt ja irgendwann raus vor die Kameras im Reichstag und verkündet das Ergebnis. Aber es gibt in der Tat auch immer Kontakt zwischen unseren Wahlforschern und den statistischen Ämtern. Der Bundeswahlleiter führt ja nur zusammen, was die Landeswahlleiter gemacht haben. Also da versuchen wir natürlich, möglichst viel rauszubekommen. Und es gibt so einen Kniff bei Wahlleitern, wenn sie noch nicht ganz sicher sind, gerade bei der Mandatsberechnung, dann halten sie immer einen einzigen Wahlkreis zurück. Also das heißt, wenn wir sehen, alle Wahlkreise sind drin, nur einer nicht, dann wissen wir, okay, die feilschen noch an den Mandaten und versuchen das ganz exakt zu machen. Häufig ist ja die Frage, ob es einen Sitz mehr oder weniger für eine Partei gibt, die wirklich entscheidende. Und das hängt dann gar nicht an einem Prozentpunkt, sondern wirklich daran, wie Sitze verteilt werden. Und diese Sitzzuteilung ist eben das Privileg der Wahlleiter. Und das ist in verschiedenen Wahlgebieten sehr unterschiedlich kompliziert. Jetzt bei der Bundestagswahl mit neuem Wahlrecht extrem kompliziert. Da kann es auch sein, dass es die Nacht durch nochmal dauert. Und da müssen die wirklich ganz sorgfältig wirklich einzelne Ergebnisse aus Bundesländern oder Wahlkreisen angucken.
Das geht alles rasend schnell und spätestens eigentlich um 20 Uhr gibt es dann schon sehr stabile Ergebnisse. Und ich habe das eben so flapsig gesagt, dann kann man eigentlich ins Bett gehen. Jörg, wenn du abends ins Bett gehst an so einem Wahlabend oder vielleicht auch erst am frühen Morgen des nächsten Tages, wann bist du zufrieden? Was macht einen erfolgreichen Wahlabend aus für dich?
Wenn unsere Zahlen der Prognose in die richtige Richtung gezeigt haben. Also wenn da kein Fehler drin war, kein Bug drin war. Vor allem aber, wenn ich das Gefühl habe, es gab Erkenntnis. Also mit all den Analysedaten, die wir hatten, konnte ich erklären, warum das so ausgegangen ist. Und ich habe vielleicht ein, zwei Punkte gehabt, wo es auch einen Aha-Effekt gibt, wo wir im Team gesagt haben, hey, das ist spannend, was die Daten da zeigen. Und ich gucke dann ins Netz, wer alles, schreiben ja ganz viele über das, was wir tun, auch über das, was ich sage. Mhm. Und wenn ich merke, okay, da gibt es so zwei Beobachtungen, die waren auch für die Öffentlichkeit plausibel, die haben sich durchgesetzt, dann bin ich super zufrieden.
Ja, und wenn dann auch noch der Touchscreen funktioniert und die ganzen Karten, ne, dann ist ja alles gut, oder?
Ja, der hat auch gelernt, also das, was ich vorhin beschrieben habe, diese Empfindlichkeit für Licht im Studio hat jetzt zum Beispiel mit neuer Technik fast komplett abgenommen. Bitte trotzdem Daumen drücken, ne? Aber Der Test im November mit der US-Wahl war super, da hatten wir keine störenden Lichtreflexe.
Ja, super, dann kann ja eigentlich kaum noch was schief gehen. Jörg, vielen Dank dir.
Alles Gute, Viktoria, gerne.
Bis dann, ciao. Am Sonntag um 18 Uhr könnt ihr Jörg Schönborn dann live im Ersten sehen. Die Tagesschau hält euch auf dem Laufenden auf tagesschau.de und in der App. Die aktuellen Zahlen vom Deutschlandtrend könnt ihr da auch nachlesen. Und wir legen euch den Link dahin nochmal in die Shownotes. Und ganz wichtig, am Montag früh bekommt ihr dann bei 11KM natürlich eine brandaktuelle Folge zu den Wahlergebnissen und was die bedeuten. Also, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wäre vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt. Autor dieser FKM-Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Jakob Böttner, Jan Stahlmann und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns dann nächste Woche nach der Wahl wieder. Tschüss! Mehr Details zur Wahl findet ihr übrigens bei 11KM Spezial. Diesen neuen Feed gibt es exklusiv in der AED Audiothek und den haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Hört da gerne mal rein, wenn ihr zum Beispiel in 3 Minuten wissen wollt, was in den Parteiprogrammen steht. Zum Thema Lebensmittelpreise, bezahlbarer Wohnraum oder CO2-Vermeidung. Am Wahlabend gibt's Updates und Analysen aus Berlin. Außerdem hört ihr bei 11KM Spezial am Sonntag ab 17.55 Uhr ARD Wahl aktuell. Die Entscheidung live im Radio.